90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Premier League, 29. Spieltag. Wir schauen zurück auf den Tatort Manchester, wo ein Verbrechen gegen den Fußball passiert ist. Antonio Conte und der FC Chelsea, die haben sich dieses Verbrechens schuldig gemacht. Sie haben nämlich gut gegen Manchester City nur mit 1-0 verloren. Aber die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, das hat Harry Redknapp als Experte für das englische Fernsehen als Verbrechen gegen den Fußball ausgemacht. Und wir klären dieses Verbrechen jetzt auf hier auf meinsportradio.de bei 90 Plus On Air, der Premier League Analyse zusammen mit Chris McCarthy. Hallo Chris.
Hallo.
Ja, dieses Verbrechen gegen den Fußball müssen wir jetzt nochmal ein bisschen genauer erklären. Also, Manchester City gewinnt im Spitzenspiel gegen Chelsea 1-0. Das ist jetzt erstmal ein Ergebnis, was jetzt nicht weiter verwundert und eigentlich, ja, erstmal so hingenommen werden kann. Aber wenn man sich das Spiel genau anguckt, dann hatte das, was Chelsea da auf dem Platz gezeigt hat, von Fußball nicht wirklich oder mit Fußball nicht wirklich viel Ähnlichkeit. Die haben sich hinten eingeigelt, haben den Bus vorm eigenen Strafraum geparkt und ansonsten ja, mehr oder weniger rumgestanden und eigentlich nur so ein bisschen den Weg versperrt.
Ja, absolut richtig. Man hatte das Gefühl, dass Chelsea und Conte keinerlei Intention hatten, irgendetwas Positives in diesem Spiel zu gestalten. Das war an Passivität nicht zu überbieten. An sich ist die taktische Ausrichtung gegen Manchester City ja gar nicht verkehrt, etwas passiver zu agieren, etwas defensiver zu agieren. Das hat ja auch schon gegen Barcelona in der Champions League fast perfekt geklappt. In diesem Fall aber hat man es komplett verpasst, mit diesen limitierten Möglichkeiten irgendetwas anzustellen. Man wirkte lustlos, desinteressiert, es fehlte komplett an Dynamik und unbedingten Willen, irgendetwas in diesem Spiel zu bezwecken. Und so wurde Chelsea natürlich für diese Passivität bestraft. Und das Erschreckende war für mich, Chelsea wirkte für mich nicht wie ein amtierender Meister, der in ein Topspiel geht, sondern fast schon wie ein Abstiegskandidat, der einfach nicht beim Liga-Primus untergehen will. Und das sollte eigentlich nicht die Ambition eines FC Chelsea sein.
Und vor allen Dingen auch nicht die Ambition eines sonst als Taktikfuchs verschrienen Trainers wie Antonio Conte. Aber er hat gesagt, das ist genau die Taktik, die er sich eigentlich vorgestellt hat, weil wenn ich mit offenem Visier gegen Manchester City anrenne, so hat er gesagt, dann kriege ich 4-5 Dinger und dann sehe ich auch blöd aus. Jetzt kann man aber, ob dieser Einstellung, die da auf dem Platz gezeigt wurde von der Mannschaft, schon fast sagen, provoziert Antonio Conte seinen Rausschmiss, so scheint es, und hat die Mannschaft vielleicht auch gar nichts dagegen, weil sie sich offensichtlich, wenn es die Vorgabe vom Trainer war, willentlich dem ergeben hat.
Also zum ersten Teil der Aussage, das ist wirklich etwas, was zynische Chelsea-Fans momentan von sich geben. Antonio Conte lässt momentan keine Situation aus, über das für ihn schlecht gelaufene Transferfenster zu schmollen und betont immer wieder, dass die Qualität seines Kaders nicht genügt, um oben mitzuhalten. Und diese taktische Ausrichtung gegen City, die untermauert das irgendwie auch wieder, weil er quasi damit sagen möchte, hey, meine Spieler sind nicht gut genug, um mit City mitzuhalten und ich muss mich da hinten reinstellen, es langt uns nicht. Und klar, die taktische Ausrichtung, wir haben es bereits angeschnitten, macht irgendwo auch noch Sinn. Allerdings müssen dann andere Tugenden komplett erfüllt werden, wie beispielsweise Kampfgeist, Wille, diese mentale Schärfe aus wenig Ballsituationen etwas Zählbares rauszuholen. Das war alles nicht vorhanden. Ob die Spieler jetzt bewusst schlecht spielen, das würde ich nicht so sagen. Ich denke, sie sind vielleicht einfach von dieser schlechten Atmosphäre im Club momentan angesteckt, kommen vielleicht auch nicht so mit diesen taktischen Vorgaben zurecht, weil das widerspricht ja schon dem Naturell einiger Spieler, beispielsweise Eden Hazard, der als falsche Neun da komplett in der Luft hing. Also ich glaube, Conte versucht, um jeden Preis irgendwie bei Chelsea rauszukommen. Er weiß ganz genau, wenn er rausgeschmissen wird, kriegt er auch noch eine satte Abfindung. Und wir wissen, glaube ich, alle mittlerweile, dass Antonio Conte in der kommenden Saison wohl nicht Trainer bei den Blues sein wird.
Er hat ja auch nach dem Spiel auf die entsprechende Frage gesagt, ich möchte bleiben, aber in meinem Metier sind die Koffer immer gepackt. Lässt ja auch schon dann tief blicken, obwohl es natürlich auch eine verständliche Reaktion ist, weil gerade auf dem Schleudersitz Chelsea, da wird dann ja auch relativ fix dann an der Trainerpersonalie mal was gedreht. Aber bei Conte und der Vereinsführung, nach den ganzen Aussagen, scheint das Tischtuch wirklich zerschnitten zu sein. Die Frage ist eben nur, erst am Saisonende oder vielleicht schon nach dem Barcelona-Spiel? Ist das so ein Schicksalsspiel für ihn?
Ich glaube ja, weil die Vereinsführung weiß definitiv, dass Antonio Conte ein sehr guter Trainer ist. Das hat er auch zu Genüge bewiesen bisher. Allerdings, wenn er jetzt auch noch in der Champions League ausscheiden wird, was an sich ja kein Beinbruch wäre gegen den FC Barcelona, dann gibt es wirklich keinen Grund mehr, an ihm festzuhalten. Dann kann man wirklich diese Problematik einfach beiseite schieben. Das Kapitel konnte frustrierenderweise beenden, weil in der Liga wird nach hinten jedenfalls wohl nichts mehr anbrennen. Da hat man 8 Punkte Vorsprung vor Arsenal, die jetzt wahrlich nicht so wirken, als würden sie jetzt noch irgendeine Serie hinlegen. Und nach oben sind es zwar in Anführungszeichen nur 5 Punkte, aber wenn ich mir dann Liverpool oder Tottenham momentan anschaue, wird das auch ziemlich eng. Also ich denke, wenn es wirklich in der Champions League das ausbedeuten sollte, dann hat Chelsea nicht mehr allzu viel Grund, ihn festzuhalten. Wenn dann wirklich auch noch in der Liga das ein oder andere enttäuschende Resultat folgt, dann wird Chelsea auch seinem Ruf gerecht werden und Antonio Conte vorzeitig entlassen.
Also Chelsea erlebt schon wieder sowas wie damals nach 2015, nach dem Titel, als dann Mourinho in der Folgesaison abstürzte. Das war ja das, wo Conte immer gewarnt hat, dass wir nicht nochmal wieder so eine Mourinho-Saison erleben. Jetzt scheint sie doch da zu sein. Er wird am Ende wahrscheinlich sagen, habe ich doch recht behalten, hättet ihr mal tiefer ins Transfersäckchen gegriffen. Soweit zu Chelsea. Du hast die Platzierung schon genannt. Manchester City also vorne mit 78 Punkten. Jetzt gab's an diesem Wochenende ein Fernduell um Platz 2. Liverpool hatte zunächst vorgelegt, kommen wir gleich zu. Manchester United dann gestern Abend gegen Crystal Palace bei Crystal Palace die Chance gehabt, dann wieder an Liverpool vorbeizuziehen. Da habe ich jetzt gestern dann noch in unserer Champions League Vorausschau mit den Kollegen Manuel Behlert und Nico Scheck von 90 Plus gesagt, ach, Manchester United, die machen das auf jeden Fall gegen die guten Jungs von Crystal Palace, da werden sie ja wohl eindeutig gewinnen. Gut, sie haben am Ende gewonnen, haben im Grunde da mich noch wieder gerettet, aber sie haben zwischendurch schon 0-2 zurückgelegen. Das sah überhaupt nicht gut aus und das sah auch irgendwie gar nicht nach Fußball aus, was Manchester United da in der ersten Halbzeit geliefert hat. Dann kam aber die Leistungssteigerung und sie drehten das Spiel noch zu einem 3-2. Was war da los aus deiner Sicht bei United in der ersten Halbzeit?
Ich hatte das Gefühl, dass Manchester United so ein bisschen an die letzten Wochen angeknüpft hat. Man hat zwar gewonnen, aber man hat wirklich jetzt im Monat Februar keine überzeugenden Leistungen gezeigt. Auch jetzt in den März hinein natürlich. Das war spielerisch nicht das Allerbeste. Es wirkte ohne jegliche Balance. Man hat das Gefühl, Manchester United sucht noch ein wenig nach seiner eigenen Identität, gerade im Angriffsspiel. Ein Pogba wirkt sehr lethargisch momentan, lustlos. Ein Alexis Sanchez wirkt momentan eigentlich noch wie ein Fremdkörper im Aufbauspiel. Das passt noch nicht so richtig. Ich glaube, auch Mourinho ist sich nicht so sicher, wie die Offensive genau aussehen soll. Da werden Positionen verändert, fast von Woche zu Woche. Dann gibt es noch diese Probleme mit Pogba, wo er eingesetzt werden soll. Also United hat sich meines Erachtens nicht so einen Riesengefallen getan mit dieser Sanchez-Verpflichtung im Winter, weil es ist etwas fehlende Balance einfach momentan zu erkennen. Und dazu wirkte United auch in der ersten Halbzeit sehr lethargisch, schlampig, unstrukturiert. Also gerade das, was Mourinho auf den Tod nicht ausstehen kann. Und man muss einfach auch den Hut vor Crystal Palace da ziehen. Das haben die Jungs ausgenutzt. Es war zwar auch nicht das strukturierteste Offensivspiel, aber es war wirklich ein von Leidenschaft und Wille geprägtes Spiel. Man hat dann diese Schlafmützigkeit der Gäste ausgenutzt, ging auch 2-0 in Führung, aber letztendlich setzte sich dann wirklich diese individuelle Klasse der Red Devils durch, aber es kam auch noch diese Müdigkeit hinzu, weil Crystal Palace wirklich die ersten 60, 70 Minuten da Vollgas gab und am Ende war das dann einfach zu viel und so musste man passiver werden, stellte sich zu früh rein und dann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis United die Tore schießt.
Und die Tore fielen sicherlich auch, weil José Mourinho in der Halbzeitansprache dann sehr deftige Worte gewählt haben soll, so hat er zumindest im englischen Fernsehen erzählt, das waren Vokabeln, die nicht jugendfrei waren, die auf jeden Fall die Mannschaft wieder aufgerüttelt haben. Also ich kann mir vorstellen, Mourinho, wenn der richtig loslegt, das ist kein Spaß für die Spieler und dann läuft man eben dann doch ein bisschen mehr und müssen wir sagen, das 3-2 Tor oder Tor zum 3-2 von Nemanja Matic, ein wunderschöner Volley-Treffer.
Ja, ein klasse Weitschuss-Tor. Ich würde sogar behaupten, dass ein Top-Keeper wie vielleicht De Gea eventuell eine Chance hat, den zu halten. Trotzdem soll natürlich den klasse Schuss von Matic nicht irgendwie schmälern. Zu der Halbzeitansprache von Mourinho würde ich noch gerne ergänzen. Witzigerweise kommt Manchester United aber komplett schlafmützig aus der Halbzeit. Also die Worte sollen zwar anscheinend wirklich etwas gebracht haben, aber bereits 3 Minuten nach Wiederanpfiff verpennte United einen Freistoß der Gäste komplett. Crystal Palace nutzte diese Schlafmützigkeit aus und schlug direkt zum 2-0 zu. Dann wachte United allerdings auf und die taktischen Maßnahmen von Mourinho zeigten auch ihre Wirkung. Also beispielsweise die Außenverteidigerposition aufzugeben, weil Mourinho einfach wusste, dass Crystal Palace nicht mehr viel nach vorne machen kann. Das war rückblickend schon ein sehr interessanter Schachzug. Jesse Lingard spielte dann nominell auf der Rechtsverteidigerposition. Mata setzte dann die wichtigen Akzente. Also Mourinho wird des Öfteren kritisiert für seine Ausrichtung und für seine taktischen Maßnahmen, aber das waren schon sehr, sehr raffinierte Schachzüge von ihm.
Also doch ein sehr, sehr guter Trainer, sowohl psychologisch als auch dann natürlich in der Mannschaftsaufstellung. Also Manchester United gewinnt dann noch, steht wieder auf Platz 2 mit 62 Punkten und zieht wieder an Liverpool vorbei. Die hatten vorgelegt am Wochenende, am Samstag nämlich zu Hause gegen Newcastle United, gegen den Aufsteiger mit 2-0 gewonnen. Und maßgeblich für dieses 2-0 war wieder das Dreigestirn vorne. Salah mit seinem 24. Saisontreffer und dann auch noch Sadio Mané, der den zweiten Treffer beisteuerte und vorbereitet. Der zweite Treffer von, natürlich, Firmino.
Genau, wie immer die Offensive ausschlaggebend für den Erfolg des FC Liverpool. Ganz interessant auch die Statistik, das 2-0 von Mané war der 200. Treffer in der Premier League unter der Leitung von Jürgen Klopp. Und seit seiner Einstellung bei Liverpool konnte lediglich Manchester City diesen Wert überbieten mit 214 Treffern. Also es ist recht offensichtlich, auch wenn man die Spiele von Liverpool betrachtet, dass Klopp hier komplett auf die Offensive setzt. Und so war es auch gegen Newcastle. Newcastle stellte sich hinten rein, hat wahrscheinlich gehofft, irgendwie durch ein kompaktes und diszipliniertes Auftreten hier noch irgendwie einen Punkt mitzunehmen im Abstiegskampf. Letztendlich war die Offensive einfach zu gut für Newcastle. Liverpool hatte nicht mal den besten Tag, aber es war einfach, wie du es angeschnitten hast, die individuelle Klasse dieser Offensivreihe. Und so war es ein recht unspektakulärer, standardgemäßer 2-0-Sieg.
Da gab es noch einen kleinen Aufreger kurz vor Ende des Spiels. Der Schiedsrichter, der hat eine Entscheidung getroffen, die Jürgen Klopp dann hinterher ziemlich auf die Palme gebracht hatte. Salah zu Fall gebracht worden. Eigentlich wäre er durch gewesen auf dem Weg zum Tor. Der Schiedsrichter war allerdings anderer Meinung und verwehrte den fälligen Pfiff. Das gab hinterher ein bisschen böses Blut mit Jürgen Klopp, aber angesichts des Sieges wird er es letztlich verschmerzen können. Wir machen gleich noch weiter hier mit mehr Premier League Action bei uns bei 90 Plus on Air auf meinsportradio.de in unserer Premier League Analyse.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Und dann gucken wir also nochmal auf die Tabelle. Liverpool 60 Punkte, Platz 3, 2 Punkte vor Tottenham. Und die haben auch mal wieder gewonnen. Die haben Huddersfield nämlich mit 2-0 geschlagen. Dritter Erfolg in Folge für die Spurs. Und die haben sich damit schon mal so ein bisschen in Position gebracht für das Spiel dann am Mittwoch in der Champions League gegen Juve. Aus deiner Sicht eine gelungene Generalprobe?
Ja, absolut. Also es war ehrlich gesagt sehr vergleichbar mit dem Liverpool-Spiel. Es war unspektakulär, es war einfach ein Sieg nach Vorschrift, souverän. Ganz interessant für Tottenham natürlich, dass an einem Tag, an dem Harry Kane nicht besonders glänzte und etwas Pech im Abschluss hatte, trat einfach ein anderer hervor. In dem Fall war das Heung-min Son, der einfach seine überragende Saison bei Tottenham fortsetzt. Der Südkoreaner erzielte beide Tore für die Spurs und ist nach Harry Kane auch der Spieler bei den Spurs, der an den meisten Toren wettbewerbsübergreifend in dieser Saison auch beteiligt war. Also ganz interessant, so im Schatten von Harry Kane tun sich auch noch andere starke Charaktere bei Tottenham hervor. Und klar, vor dem Spiel gegen Juventus war das auf jeden Fall eine gelungene Generalprobe. Allerdings wird man gegen Juventus schon noch eine Schippe drauflegen müssen, um hier das Weiterkommen zu garantieren.
Auf jeden Fall momentan Platz 4 für die Spurs, 58 Punkte, 5 der Chelsea. Du hattest vorhin schon gesagt, die sind 5 Zähler zurück und noch weiter zurück der FC Arsenal auf Platz 6. Die haben nämlich am Wochenende, am Sonntag verloren mit 1-2 in Brighton.
Ja, ich habe das Gefühl, wir könnten jede Woche jetzt drüber reden, was bei Arsenal los ist. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Monate. Es war einmal mehr ein Spiel, was voller Lethargie war. Arsenal wirkte komplett unsicher, unstrukturiert, fast schon mutlos, trostlos. Und man hatte wirklich das Gefühl, es ist egal, gegen wen Arsenal momentan spielt. Sie würden momentan keine Ergebnisse einfahren. Da stimmt es einfach überhaupt nicht. Da ist kein Selbstbewusstsein da, da ist kein Wille da. Es ist sehr, sehr, sehr verheerend und trostlos, was die Mannschaft momentan zeigt. Zudem jetzt auch noch 11 Mal in Folge ohne weiße Weste. Mhm. Also die Defensive ist nach wie vor das ganz große Problem beim FC Arsenal. Peter Cech spielt eine furchtbare Saison, seine Verteidigung genauso. Das defensive Mittelfeld mit Granit Xhaka komplett überfordert. Und das Verwunderliche bei Arsenal war in diesem Spiel, diesmal schaffte man es nicht mal wirklich nennenswerte Chancen zu kreieren. Also da fehlte auch irgendwie der Mut, die Laufwege anzugehen, etwas zu bezwecken. Die Köpfe wurden hängen gelassen. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das Arsene Wenger das momentan überlebt. Ganz unabhängig von den sportlichen Ergebnissen, das ist einfach ein sehr, sehr trostloses Auftreten, was wirklich nicht tragbar ist momentan.
Arsene Wenger hatte hinterher sehr kryptische Worte gefunden, um diese Niederlage zu erklären oder die Situation momentan bei Arsenal zu erklären. Ich zitiere das mal aus einem Artikel von den Kollegen von Sport 1. Wenn du um dein Selbstbewusstsein kämpfst, ist es schwer, nur eine Hose anzuhaben. Es ist leicht, auch die Hose dann auszuziehen, aber wenn du komplett nackt bist, musst du ein Hemd finden und versuchen, es wieder überzustreifen und dich wieder normal anzuziehen. Klingt ein bisschen wie Mirko Slomka damals die Geschichte mit dem Nagel und dem Bild.
Also das Witzige ist, ich kann schon verstehen, was Arsene Wenger sagt, auch wenn er das auf eine sehr, sehr seltsame Weise dargestellt hat. Wenn man selbst mal Fußball gespielt hat, dann weiß man einfach, dass ohne Selbstbewusstsein wirklich nichts zu holen ist. Dann fallen sogar die einfachsten Aktionen schwer und der Kopf ist einfach nicht bei der Sache. Man hat Angst, Fehler zu machen. Und so wirkt Arsenal momentan auch. Allerdings sollte es auch Sache des Trainers sein, der Mannschaft das nötige Selbstbewusstsein wieder einzuhauchen, sei es über das Training oder irgendwelche Worte und Ansprachen. Und dies scheint dem Elsässer momentan einfach nicht zu gelingen.
Vielleicht auch Worte zu finden, die Spieler dann auch verstehen, denn die scheinen ja auch ein bisschen ratlos momentan zu sein. Vielleicht so ratlos wie der Mirror, der dann geschrieben hat, wenn überhaupt haben diese Erklärungen in unserem kollektiven Gehirn ein ekelhaftes Bild hinterlassen von einem halbnackten Franzosen, der morgens nur in einem Hemd vor dem Spiegel steht. Also da haben sich die Journalisten vom Mirror das vielleicht auch ein bisschen einfach gemacht.
Natürlich, also auch etwas typisch für den Mirror, da zu versuchen, etwas anzuecken. Also das sind wir auch gewohnt.
Aber die Sache stimmt schon. Also Wenger und die Spieler, so richtig ist der Draht nicht mehr da.
Nein, und es kursieren auch wirklich momentan Gerüchte, dass Wenger jetzt endgültig auch den Rückhalt der Mannschaft verloren hat, dass Spieler sich vielleicht sogar weigern, einen Vertrag zu verlängern. Also da gibt es Gerüchte um Aaron Ramsey, der unter Wenger auf keinen Fall weitermachen möchte. Zufälligerweise war er dann plötzlich auch nicht mehr im Kader gegen Brighton. Also da sind auch anscheinend Informationen an die Presse geraten über Aussprachen zwischen der Mannschaft und diese Sachen sollen angeblich über Aaron Ramsey geschehen sein. Also keine Ahnung, es sind Gerüchte, ich will das jetzt nicht bewerten, ob das wirklich stimmt, aber es spricht schon Bände über die aktuelle Situation des Vereins. Da stimmt es keineswegs, sei es in der Vereinsführung momentan, wie die ganze Wenger-Geschichte gehandhabt wird, oder auch in der Mannschaft oder mit dem Trainer, zwischen Mannschaft und Trainer, alle Punkte, alle Verhältnisse momentan bei dem Verein scheinen momentan wirklich erheblich gestört zu sein irgendwo.
Dann gucken wir nochmal auf den Abstiegskampf, beziehungsweise vorher ein paar Ergebnisse. Burnley schlägt Everton mit 2-1. Leicester spielt gegen Bournemouth 1-1. Southampton und Stoke, die stehen ja beide im Abstiegskampf drin. Stoke vorletzter, Southampton 17. Und die trennen sich 1-1. Ein Ergebnis, was Stoke keinesfalls hilft, dann eher schon Southampton.
0-0. Ja, genau, auf jeden Fall. Also Stoke, es sieht momentan ziemlich schlecht aus, wenngleich es wirklich sehr, sehr eng ist dort unten. Also ich würde mal sagen, West Bromwich können wir schon abschneiden, als Absteiger festnageln. 8 Punkte Rückstand auf das sichere Ufer. Und du hast es angeschnitten, Southampton kann mit dem Punkt wahrscheinlich besser leben, ist jetzt ein Punkt vor der Abstiegszone. Aber für Stoke, das Problem ist bei Stoke irgendwie, der Wille ist da. Man hat auch das Gefühl, dass die Mannschaft Ideen hat, Resultate einzufahren und der Kampf ist auch da. Aber es fehlt auch irgendwo momentan bei Stoke das letzte Quäntchen Glück. Und das brauchst du auch schon irgendwo im Abstiegskampf. Aber wie gesagt, es ist ja noch etwas Zeit und ich traue Stoke schon zu, hier noch einen kleinen Lauf zu starten gegen Ende der Saison.
West Brom hatte 0-1 in Watford verloren, das noch der Vollständigkeit halber. Über Crystal Palace hatten wir gesprochen, der Sieg gegen Manchester, der ja zumindest in der ersten Halbzeit im Bereich des Möglichen schien, der wäre natürlich unheimlich wichtig gewesen, auch fürs Selbstvertrauen. Befürchtest du jetzt, dass durch diese Niederlage dann bei Crystal Palace die Köpfe noch weiter nach unten hängen?
Ich weiß nicht. Ich denke eher, dass man das Positive aus dem Spiel rausnehmen wird. das Spiel gegen United, das wären von vornherein wahrscheinlich Bonuspunkte gewesen. Das weiß auch Roy Hodgson. Die Punkte muss Crystal Palace gegen andere Gegner holen. Und dazu ist die Qualität auch wirklich da. Und ich denke auch, dass Roy Hodgson wirklich ein so erfahrener Trainer ist, der weiß genau, wie er mit so einem Spiel umgeht. Der weiß genau, wie er seiner Mannschaft da die positiven Lehren aus dem Spiel zeigt. Und ich würde Crystal Palace hier noch nicht abschreiben. Und wie gesagt, diese starke erste Halbzeit gerade, beziehungsweise die ersten 50, 60 Minuten, die waren doch so schon sehr vielversprechend und die Eagles können da durchaus noch eine Serie starten.
Also das werden wir natürlich weiter verfolgen hier bei uns auf meinsportradio.de bei 90 Plus on Air, der Premier League Analyse. Für heute erstmal vielen Dank an Chris McCarthy von 90 Plus.
Danke auch.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10 am 16. März ab 20 Uhr live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.